free audio post-production by Alphonic.com.
Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast.
Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje
und Stefan.
Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung.
Los geht's.
Podcast, neue Episode. Ich freue mich total, denn heute haben wir wieder einen ganz tollen Gast dabei, die liebe Michi. Und ich sage erstmal ja, hallo Stefan und hallo Michi, herzlich willkommen.
Hallo liebe Martje.
Hallo.
Also wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Wir kennen uns natürlich auch über das Human Design Thema, haben schon einige Kurse zusammen gemacht und viele Stärken und Schatten erkundet zusammen. Aber unsere Hörer kennen dich natürlich noch nicht. Und deswegen ja, bitten wir einfach immer unsere Gäste am Anfang mal, sich kurz vorzustellen. Also erzähl uns doch mal, wer du bist.
Okay, genau, ich bin die Michi. Ich bin 47 Jahre alt und seit ganz vielen Jahren Grundschullehrerin in Bayern. Ist ja immer noch ein bisschen special. Und ich bin selber Mama von 17-jährigen Zwillingen, die jetzt bald volljährig werden. Also auch eine spannende Entwicklungsphase.
Ich dachte eben gerade von 17 Kindern, aber 17.
Nein, 19, oh Gott.
Okay. Nee, also wollte ich schon sagen. Halleluja.
17-jährige Zwillinge. Okay. Genau. Und ja, ich war jetzt viele Jahre in der Grundschule und darf seit September Lehrer ausbilden. Also ich bin quasi jetzt Seminarleiterin geworden. Und mach sozusagen mit den jungen Lehrern das zweite Staatsexamen, bereite sie drauf vor, prüfe, schaue mir Unterricht an und vor allem bin ich der Coach und Mentor, der Berater von den jungen Lehrern, die eine große Aufgabe für sich haben, ja, genau.
Ja, 17 Kinder wäre auch für unsere Human Design Spezies so als kleine Seiteninfo ein bisschen viel, ne? Du bist ja Projektorin. Da ist das, glaube ich, ein bisschen hart, so viele Kinder zu haben.
Reicht schon, wenn man in der Schule, in der Klasse so viele Kinder hat.
Das stimmt. Da hat man sie ja auch alle. Ja. Du bist ja aber heute hier, ne, um ein ganz besonderes Projekt vorzustellen. Wie bist du denn da hingekommen?
Also es ist so, dass ich schon immer so ein bisschen auf der Suche war, wie man Lernen anders gestalten kann. Also ich habe auch mit meinen Klassen immer schon ein wenig anders gelernt, als man es so in der Uni klassisch gelernt hat. Für mich war Lernen nie so ein linearer Prozess, sondern wirklich dieses, jeder lernt anders. Jeder lernt individuell und wir dürfen den Kindern nicht so viel überstülpen und sagen, okay, ich habe jetzt hier 29 Kinder in einer Klasse, alle lernen zur gleichen Zeit das gleiche Thema am gleichen Ort. Also das ist einfach Wahnsinn. Ist auch das, was uns jetzt so um die Ohren fliegt momentan im Bildungswesen.
Aber da muss ich jetzt gleich nochmal reingrätschen, entschuldige.
Ja, gerne.
Weil ich ja immer interessiert bin am Lernen. Ja, weil ich immer dachte zu meiner Schulzeit, wann kriegen wir denn mal beigebracht, wie man überhaupt lernt? Mhm. Ich habe es nie beigebracht bekommen, deswegen bin ich damals dann los, bin auf Frau Birkenbiel gestoßen und. Ja. War da sehr dankbar, beschäftige mich seitdem immer mal wieder mit dem Thema Lernen. Deswegen interessiert mich jetzt natürlich mal, weil ich ja nicht Grundschullehramt, Pädagogik oder irgendwas studiert habe, was wird dann an der Uni gelehrt, wie man lernt?
Naja, an der Uni, die sagen, es ist ein fachwissenschaftliches Studium. Die jungen Lehrkräfte sollen wissenschaftliche Arbeit lernen, aber nicht unbedingt die Didaktik. Also die Didaktik wird wirklich nur angeschnitten am Rande. Und die kommen dann ins Referendariat und dann wachen sie erstmal auf. Dann geht es um Lernen hat ja so viel auch mit Erziehung, mit Begleiten von Kindern zu tun. Und dadurch, dass wir, wie soll ich sagen, wir haben so eine heterogene Schülerschaft mittlerweile, und die wird immer heterogener. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur einen Migrationshintergrund, sondern ich meine wirklich diese vielen Familienstrukturen, die sich einfach verändert haben. Und da wird Lernen immer spezieller, immer individueller. Ich sage immer, wir haben auch ganz viele sehr spezielle Kinder in unseren Klassen. Thema Inklusion zum Beispiel. Und da kann ich nicht sagen, Lernen funktioniert so. Alle Kinder sitzen auf einem Platz, haben ein Buch vor sich, der Lehrer spricht und die Kinder hören zu. Das funktioniert nicht mehr. Und deswegen müssen wir da in so eine Öffnung des Unterrichts gehen, wie wir ja auch schon eigentlich viele, viele Jahre dran arbeiten, und das Ganze als Chance sehen. Quasi diese Heterogenität als Chance und nicht als, als Störfaktor. Wir fühlen uns ja gestört, wenn 10 Kinder von 29 Kindern unterschiedliche Sachen machen im Unterricht. Und das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Also wir, das sind 5 Pädagogen und ich, die aus wirklich ganz vielen unterschiedlichen Bereichen kommen. Eine ist der Profi im Waldkindergarten, sie gibt Seilkurse und so weiter. Eine Ex-Gymnasiallehrerin, 2 aus der Realschule, eine Leiterin einer freien Schule. Also wir haben einen unterschiedlichen Hintergrund, wo wir herkommen. Und alle haben aber so dieses gleiche Ziel, wie können wir die Menschen oder die Kinder wieder abholen? Nicht über sie drüber bügeln mit Lernen, sondern wirklich, wie funktioniert Lernen für jeden Einzelnen? Und dieses, ich bin nicht falsch, nur weil ich in unserem Schulsystem nicht zurechtkomme. Das ist so die Hauptintention, die wir uns gesetzt haben. Und wir haben uns Lernschatzakademie genannt, weil wir finden, dass der Lernschatz, das ist genau das, Stefan, was du vorhin gesagt hast, ich habe an der Uni nie gelernt, wie man lernt. Ich habe mir das selber gelernt. Und das ist sozusagen dein individueller Lernschatz. Wie du lernst, was du brauchst, um gut zu lernen, um gut zu funktionieren. Und im Endeffekt, um dich selbst zu regulieren. Ich finde, das ist ja so ein ganz wichtiges Thema heutzutage.
Mhm. Denn es ist ja total nicht nachvollziehbar für mich, wenn ich wirklich was lernen muss, dann brauche ich relativ Ruhe. Also ne, ich bin ja auch aus dem Human Design sehr fokussiert dann. Ich habe auch alle Pfeile nach links und so. Und wenn da noch ein Fernseher dudeln würde oder eben 10 andere Leute laute Sachen machen, fällt es mir schwer, weil wenn mein Fokus einmal abgelenkt wird, dann bin ich da und dann bin ich hier nicht mehr. Und das geht ja vielen Kindern so. Und dann geht's ja aber auch, es gibt es ja eben aber auch die Menschen, die brauchen gerade dieses Drumherum, damit sie das auch wirklich mitkriegen. Und das ist ja etwas, was ich vorher zum Beispiel gar nicht wusste. Ich habe das durch das Design gesehen, aber ich habe das vorher immer gedacht, sind die bescheuert, die können doch nicht so laute Musik und dann noch lernen wollen oder so. Ne? Also da war ich schon noch ein bisschen eng im Kopf und habe gar nicht gesehen, dass eben wirklich auch schon früher Menschen unterschiedlich waren und unterschiedlich hätten lernen wollen.
Genau, da war die Toleranz, glaube ich, einfach nie da. Mhm. In unserem preußischen, uralten Schulwesen. Da hat sich ja nicht viel geändert. Mhm. Und die Kinder sollten damals halt gleich gemacht werden für einen bestimmten Zweck. Und da sind wir halt einfach gar nicht mehr. Und es funktioniert auch nicht mehr. Deswegen landen so viele Lehrkräfte oder auch Pädagogen in einem Burnout oder in einer totalen Überforderung. Weil es halt nicht mehr funktioniert und weil es ja auch für uns selber nicht mehr wirklich funktioniert. Wir haben ganz viele Leute, die auch Lehramtsstudien abbrechen, die das Referendariat abbrechen, die 10 Jahre im Schuldienst waren und dann wieder verschwinden. Wo man sagt, das ist so schade, weil eigentlich studieren das Menschen, die den Kindern was Gutes wollen. Mhm. Ja, wir sollten dieses Kind im Mittelpunkt sehen und da diese Individualität erklären. Und wir haben Lernschatzkarten entwickelt, die sehen so aus. Ich kann es mal hochhalten.
Auf YouTube kann man sie sehen, ansonsten müsst ihr einmal reinschalten.
Genau. Ich erkläre es sowieso ein bisschen. Da geht es darum, dass wir unterschiedliche Kategorien des Lernens sozusagen beleuchten. Und wir sind da auch ganz unterschiedlich rangegangen. Entweder wir haben es im Kindergarten ausprobiert, ich habe es mit vielen Klassen schon ausprobiert, dass man sein Lernen in Bezug bringt auf die Bewegung zum Beispiel. Ich frage mich, was brauche ich, um jetzt gut lernen zu können? Wenn wir ganz viele Kinder im Klassenzimmer haben, die so rumhoppeln und dann ist eigentlich das Bedürfnis dahinter, oh, ich kann nicht mehr sitzen, ich will mich jetzt bewegen. Und statt zu sagen, konzentrier dich jetzt und mach diese Buchseite, kann ich auch einfach hingehen und sagen, Mensch, was brauchst du denn jetzt, um gut lernen zu können? Also dieses in den Dialog kommen auch mit den Kindern und nicht in so eine gegenseitige, ich gebe eine Regel und du brichst sie, ich brauche wieder eine Konsequenz, du kriegst eine Strafe. Also das funktioniert nicht, weil Lernen soll ja freiwillig sein und ja auch so eine Neugier wecken. Das finde ich ja total wichtig.
Ja, und Spaß machen, ne?
Es soll Spaß machen, ja. Das ist super wichtig und auch dieses Lernen im Dialog. Ja, wir sind auf Augenhöhe am allerbesten mit den Kindern, weil ohne Beziehung funktioniert kein Lernen. Und ich hatte schon viele, viele schwierige Klassen, wo man sagen kann am Anfang so, oh Gott, das wird anstrengend. Ja, es ist auch anstrengend, aber dann kommt was richtig Schönes dabei raus, weil sich dann irgendwann eine Gemeinschaft formt, wenn diese Unterschiedlichkeit nicht der Störfaktor ist, sondern ich akzeptiere das dann. Ich erkenne, das Kind braucht jetzt Bewegung. Ich hatte zum Beispiel dann mal vor meinem Klassenzimmer so einen Gummitwist fest installiert. Und dann durften die einfach nach draußen gehen. Wenn die jetzt, die konnten nicht mehr, und dann sind die nach draußen gegangen, sind eine Minute gehüpft, sind wieder reingeschlichen und haben sich hingesetzt. Und das stört mich weniger als jetzt Kinder, die ganze Zeit rumhampeln, hampeln und eigentlich überfordert sind und so einen Break brauchen.
Mhm.
Also da bricht mir ja als Lehrkraft kein Zacken aus der Krone, wenn das Kind jetzt mal für eine Minute draußen ist und so sich quasi selbst regulieren lernt.
Mhm.
Weil das lernen die Kinder ja nicht, wenn ich immer nur sage, setz dich jetzt hin und sei still. Das ist ja keine Selbstregulation. Und das ist für mich der Zukunftsskill überhaupt. Auch für viele Erwachsene, wie wir ja alle immer mitbekommen.
Mhm. Habt ihr denn auch so als Thema konkrete Lernideen? Also nehmen wir mal an, jetzt irgendwie Klein Fritzchen kommt zu seiner Klassenlehrerin und sagt, du, ich muss Vokabeln lernen, aber wie mache ich das? Irgendwie, ich kann mir die einfach nicht behalten. Wie lerne ich denn Vokabeln? Habt ihr denn da auch euch Gedanken gemacht?
Genau, also da bieten wir dann sozusagen an, das ist also alles wie so eine kleine Entdeckungsreise. Was bist du denn überhaupt für ein Typ? Wie willst du denn deine Vokabeln lernen? Lernst du die am besten in der Hängematte liegen, wenn wir zum Beispiel wieder beim Thema Bewegung sind? Oder lernst du die am besten auf einem Ball sitzend? Ich sitze hier zum Beispiel auf einem Ball, weil ich mich dadurch auch gut regulieren kann. Und wenn das Kinder können, dann kann ich die Vokabeln auf einem Ball zum Beispiel lernen oder mein Gedicht. Oder ich bin der Typ, der einfach noch viel mehr Bewegung braucht und darf dann spazieren gehen, im Pausenhof herumgehen und sozusagen dieses Gedicht versuchen zu lernen. Und indem ich die Kinder einfach ausprobieren lasse, was funktioniert für dich, entdecken die diese verschiedenen Zugänge. Und die Basis ist immer das Gespräch. Also wir haben ganz, ganz viel reflektiert immer in meinen Klassen. Was funktioniert für dich? Und was funktioniert für dich? Und schau mal, der eine braucht Ruhe, um ein Gedicht zu lernen, aber der andere braucht den Trubel. Was machen wir denn da? Wir sind hier zu 29 im Klassenzimmer. Wir haben auch keinen Gruppenraum. Was können wir tun? Ja, das sind schon große Herausforderungen auch. Wir haben 29 unterschiedliche Bedürfnisse in so einem Zimmer. Das ist eigentlich viel zu viel, aber das ist die Realität.
Und selbst in Bayern, guck an.
Selbst in Bayern, oh ja, erst recht. Ich würde sagen, erst recht in Bayern. Und da dann hinzuschauen und zu sagen, okay, wenn du Ruhe brauchst und ich brauche aber Bewegung, dann mache ich vielleicht meine Bewegung im Gang. Ja, gehe ich zum Beispiel raus und laufe die Treppe hoch und runter. Und währenddessen höre ich vielleicht das Gedicht oder die Vokabeln. Und habe mir die vorher auf mein Handy draufgesprochen oder aufs iPad und höre das Ganze, weil ich vielleicht ein auditiver Typ bin, der gerne Sachen hören kann oder leicht aufnehmen durch Hören. Oder aber ich brauche mal was ganz Unkonventionelles. Ich brauche eine Höhle als Lernort. Ja, also ich habe in meinem Klassenzimmer ganz viele Lernorte geschaffen gehabt, dass jedes Kind seine sichere Base hatte, die er auch aufsuchen konnte. Ja, dann war wie so eine Art Höhle, haben wir geschaffen. Das war dann so eine schöne Couch und da war drüber ein Vorhang. Ist wie so eine Höhle. Und wenn das Kind sozusagen ein Höhlenkind ist, das halt super gerne sich irgendwo verkriecht, dann macht er da seine unangenehmen Aufgaben, um einfach diese unangenehmen Aufgaben, die er machen muss, ja, weil es ist ja kein Kinderspielparadies, das Leben. Man muss ja auch mal was lernen. Und das dann aber selbstbestimmt an einem Ort zu tun, wo es mir halt dabei gut geht zum Beispiel. Und da kann ich mit den Kindern überlegen, Mensch, ich bin gerne in irgendwelchen Höhlen, wie kann ich denn das schaffen in meinem Klassenzimmer? Und dann bringen die Decken mit oder Vorhänge und wir bauen uns da irgendwelche Höhlen. Es können auch irgendwelche Kisten sein, wo dann plötzlich ein total unruhiges Kind in einer Kiste sitzt und ruhig wird. Und dann merken die selber, boah, irgendwie diese Begrenzung, das tut mir gut. Und dann fangen die an, darüber zu sprechen. Und das, finde ich, ist das, dann habe ich gewonnen. Weil dann haben Kinder angefangen, über ihr Lernen nachzudenken. Und viele sagen, ja, aber da braucht man ja so viel Zeit und reflektieren. Und ja, das ist aber, die Zeit gewinne ich ja. Weil wenn ich die Kinder sozusagen an mich gebunden habe, eine Beziehung zu den Kindern habe, dann kann ich ja überall mit ihnen lernen und alles eigentlich mit ihnen lernen. Weil dann haben die das Lernen gelernt.
Und was machen jetzt aber die Eltern mit den Kindern, die nicht so eine Lehrerin haben, wo die Lehrer haben, wo immer noch gesagt wird, so wird jetzt gemacht. Ja, haben die eine Möglichkeit, trotzdem irgendwie was herauszufinden?
Genau, und genau für die haben wir auch diese Lernschatzkarten entwickelt, weil wir gesagt haben, es gibt viele Kollegen, die arbeiten schon so, also sehr viele, aber es gibt halt auch ganz viele, die noch in diesem engen Rahmen sind. Und deswegen kann man mit unseren Karten, da gibt's Tipps dazu, wie man das jetzt umsetzen kann im Klassenzimmer, wie ich eine Höhle schaffen kann oder wie ich jetzt Kindern, die Trubel brauchen, diesen Trubel auch bieten kann. Die dann zum Beispiel entweder eine Musik hören dürfen oder die Kopfhörer tragen dürfen. Ja, mit einer leisen Entspannungsmusik oder aber die Kinder, die gar nichts, also überhaupt kein Geräusch brauchen, dass die wirklich ihre Kopfhörer von zu Hause mitbringen, ihre Noise-Canceler.
Mhm.
Ja, und am Anfang ist es natürlich schon so, ja, wir dürfen bei Ihnen Kopfhörer mitbringen. Ist es bei Ihnen so laut im Klassenzimmer so? Nee, ganz im Gegenteil. Aber vielleicht braucht genau Ihr Kind es ganz, ganz leise. Oder man bastelt dann für die Kinder so wie so Lernbüros. Gibt's jetzt auch schon aus Filz. Ich habe sie immer selber gebastelt aus alten Ordnern, wo einfach dieses Visuelle mal alles weg ist. Weil die Kinder sind ja komplett überreizt. Die kommen ja teilweise schon in die Schule, haben vielleicht schon eine Stunde Handyzeit hinter sich in der Früh und sind total durch. Und dann sitzen da 28 andere, die am Stift knabbeln oder was auch immer tun. Und da erstmal dann erkennen, okay, boah, ich brauche jetzt Ruhe. Und das zu erkennen, ist eigentlich meine Hauptaufgabe in den ersten Wochen mit so einer Klasse. Dass ich sie dahin bringe, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Und auch diese ganz klaren Regeln abzustecken. Und das kann ich zu Hause auch mit unseren Karten machen. Also wir haben hier diese Lernkarten, wo dann ganz genau draufsteht, Mensch, die Höhle, du brauchst einen sicheren Raum. Und hinten Tipps draufstehen, wie kann ich denn diesen sicheren Raum auch schaffen? Zu Hause. Mhm. Und wie kann ich denn, auch wenn ich jetzt kein eigenes Zimmer habe, mir trotzdem eine Höhle schaffen? Weil es hat auch nichts damit zu tun, dass man da jetzt ein großes Haus braucht, um sein Kind optimal fördern zu können. Also ich finde, es ist in der kleinsten Ecke ist ein Platz für eine Höhle.
Mhm.
Oder für den Trubel oder für was auch immer.
Es geht ja auch erstmal darum zu erkennen, was überhaupt gebraucht wird. Zum Beispiel, genau. Manche kommen ja von der Schule nach Hause und können direkt bam weitermachen und so. Andere brauchen ja auch erstmal eine Pause, ne? Und dann manche brauchen eben dann, wie du gerade schon beschrieben hast, Ruhe. Manche brauchen was Lautes. Manche brauchen was zu sehen, damit sie sich konzentrieren können. Das muss man ja auch zu Hause erstmal wissen, weil ansonsten hat man ja da genau das gleiche Thema wieder, ne? Setz dich jetzt hin und mach die Hausaufgaben.
Ja, und wir Eltern tendieren ja auch dazu. Bei mir hat es geklappt. Also, Kind, du setzt dich jetzt auch hin. Ich habe so gelernt, dann klappt es so auch.
Mhm.
Und dann haben wir zu Hause ja schon unglaublich viele Kämpfe durch Hausaufgaben oder so, wo ich zum Beispiel sage, Mensch, Hausaufgaben, das ist auch so was komplett Überholtes, dass jeder die gleichen Hausaufgaben macht. Das ist ja auch eine totale Bildungsungerechtigkeit. Mhm. Weil manche Kinder haben einfach niemanden zu Hause, der ihnen helfen kann. Und die anderen haben die Mamis und Papis, die sich überschlagen und die selber die Hausaufgabe für die Kinder machen. Ja, dann bringt es aber gar nichts. Also muss ich mir gute Hausaufgaben ausdenken, die jedes Kind so fordert und fördert, wie es wirklich gut ist. Ja, und nicht alle das Gleiche und jetzt macht mal. Dann geht die Schere halt immer noch weiter auf.
Weil ich weiß, dass bei meiner Tochter, die ist ja jetzt schon raus aus der Schule, aber für mich war immer so, war bei mir früher auch so, habe ich bei ihr auch so gemacht, Hausaufgaben ist dein Job, ne? Der Job des Schülers. Ich habe mich da nicht drum gekümmert, außer sie hat mal eine Frage gestellt und außer natürlich in dieser wundervollen Zeit vor ein paar Jahren, wo eben kein Lehrer greifbar war. So, da habe ich mitgemacht, ansonsten nicht, weil ich immer gesagt habe, das ist deins. Und bei ihr war es immer so, es gab immer Aufgaben und die wurden in der Stunde begonnen. Wer in der Stunde schnell war, hatte zu Hause nichts zu tun und wer halt da nicht schnell war, der hatte halt den Kram zu Hause fertigzustellen. Das fand ich auch ganz spannend.
Absolut. Also meine Schulkinder, Wir hatten auch immer Hausaufgaben, war immer, du nimmst hier was mit, was du kannst, was du alleine bewältigen kannst. Mhm. Schau dir das an, die haben immer bestimmte Aufgaben bekommen, die sie machen sollten. Und dann sollten sie sich anschauen, was traue ich mir zu Hause zu machen. Hm. Weil mein Job ist es, den Kindern das zu erklären. Das ist nicht der Elternjob. Und oft erklären die Eltern das ja so, wie sie es selber gelernt haben. Und es ist ja schon ein paar Jährchen her und dann haben sich Methoden verändert. Und also wir müssen da so viele Irrwege wieder freilegen, dass es ja eigentlich dann schon wieder sinnlos ist, ja, bei ganz vielen. Und das Wichtigste ist ja, dass mein Kind lernt, wie kann es selber lernen und wie kann es sich selber regulieren. Weil ganz viele Erwachsene können das ja auch nicht. Und dieses Bedürfnis, ich möchte mich jetzt bewegen, das ist ein wichtiges Bedürfnis. Und das dann auch zu äußern, aber trotzdem nicht die anderen Kinder zu stören. Mhm. Weil die Störungen, also das merke ich auch bei meinen Referendaren, das ist das, mit dem sie am allermeisten zu kämpfen haben. Unterrichtsstörungen. Die denken sich wunderbare, tolle Stunden aus, aber die Kinder ticken durch. Ja, dann kann man diese Stunden so nicht halten. Weil sie halt überfordert sind, unterfordert sind, Bedürfnisse sind nicht befriedigt. Die haben vielleicht zu Hause so stressige Situationen, da steht Bildung an letzter Stelle. Weil wenn ich nicht gefrühstückt habe, kann ich auch nicht lernen. Mhm. Und all solche Sachen spielen damit rein. Und deswegen sind unsere Lernschatzkarten auch nicht nur für Kinder, sondern ich kann auch als Erwachsener mit den Karten arbeiten und überlegen, okay, wie ist denn überhaupt mein Lernzugang? Wie arbeite ich denn am besten? Wie kann ich denn einen Vortrag am besten ausarbeiten? Was ist denn eine gute Stelle in meiner Wohnung, wo ich arbeite? Brauche ich das Fenster, wo ich vielleicht den Weitblick habe und mir es dann einfacher fällt, diesen Berg, den ich zu bewältigen habe, zu überblicken? Ja, da hat es ja auch viel mit Überblick zu tun, Weitblick. Oder brauche ich Tageslicht? Das ist auch ein total unterschätzter Lernzugang. Bin ich der Tagtyp oder bin ich halt einfach der Nachttyp? Der eine eher dunklere Ecke irgendwo braucht, der eher am Abend in die Gänge kommt. Ich bin das zum Beispiel.
Und es ist ja dann nicht mehr nur unbedingt nur Lernen aufnehmen, sondern schon auch, wie rufe ich mein Potenzial ab, ne? Wie arbeite ich am besten, ne?
Ja. Ja, und immer dieses Stärkenorientierte. Mhm. Nicht defizitorientiert. Das erleben die Kinder schon in so vielen Situationen. Oder auch wir haben das ja erlebt. Also meine Schulzeit war sehr defizitorientiert. Deswegen habe ich mir immer gedacht, ich mache das mal anders. Es muss auch anders gehen. Und es geht auch anders. Weil die Kinder fühlen sich dann gesehen, die fühlen sich gewertschätzt.
Und das heißt, du sprichst im Diktat nicht die Fehler an, sondern dann grün, was alles gut war, oder?
Ja, genau. Also ich spreche schon auch Fehler an, weil wenn ich eine gute Beziehung habe zu den Kindern, kann ich Fehler auch ansprechen. Weil bei mir steht ganz groß, Fehler sind Helfer. Mhm. Also meine Kinder haben immer am Anfang vom Schuljahr ein Radiergummi geschenkt bekommen. Und darauf haben wir geschrieben, Fehler sind Helfer. Ja, ohne Fehler könnte ich nie was richtig machen, wenn ich nie einen Fehler mache. Aber ich darf diesen Fehler nicht so hochhängen. Weil wenn ein Fehler einfach ganz normal ist und so ein Schritt, der mich weiterbringt, dann ist ein Fehler nicht negativ besetzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Diktat schreibe und da stehen 17 Fehler, dann ist es natürlich ein bisschen demotivierend. Wenn ich aber sage, du hast schon 30 Wörter richtig geschrieben, dann relativieren sich halt die 17 Fehler. Also ich kann das ja alles umdrehen. Ich kann das ja ein bisschen positiver sehen, so im Sinne eines Growth Mindset. Ich kann es noch nicht. Ich habe schon 30 Punkte. Jetzt habe ich halt noch 17 Fehler, aber nächstes Mal sind die schon besser. Und das ist so ein Geheimnis. Und immer, wenn ich mal dann gesagt habe, oh, das geht nicht, und dann haben sie schon gesagt, noch nicht. Ja, also dieses noch, dieses Zauberwörtchen.
Wie viel Prozent oder wie groß ist denn der Anteil der Lehrer, die diesen Weg auch gehen wollen oder gehen? Ich meine, an deiner Grundschule wahrscheinlich alle, nehme ich an.
Viele, aber, ja. Bitte? Ja, ganz. Also bei uns sind es viele.
Ja, und was würdest du sagen, so allgemein? Also wie ist da so die Tendenz? Weil ich könnte mir vorstellen, dass manche dann vielleicht doch so, nee, hör auf mit dem ganzen neumodischen Kram. Ich habe jetzt noch 5 Jahre. Ich ziehe mein Ding so durch. Ich bin eh viel krank, bleib viel zu Hause, geht schon. Ne? So, also was würdest du sagen, wie ist so die Tendenz? Also sind viele dafür offen oder gucken viele komisch?
Also ich denke, es sind schon sehr viele dafür offen. Die haben vielleicht nur noch nicht den Mut, das durchzuziehen. Man braucht natürlich eine Schulleitung, die dahinter steht. Also eine Schule braucht eine bestimmte Haltung, in der das klappen kann. Genauso wie ich eine Haltung in meiner Klasse brauche. Das ist ganz wichtig, würde ich sagen. Aber in Prozenten, ich würde schon sagen, dass es mehr als 60% sind, die wirklich voranschreiten wollen und die gesund auch in unserem Beruf alt werden wollen. Weil das ist ja das Hauptproblem in unserem Beruf. Dass viele wirklich ausbrennen, weil es immer mehr Aufgaben, immer besondere Kinder, ja, und hier noch Inklusion und da noch und kein Personal. Und das heißt, wenn ich anfange, auch ein bisschen auf mich zu schauen und diese Resilienz, die ich den Kindern mitgebe, die kommt ja bei mir auch an. Also ich äußere ja auch mein Bedürfnis. Mir ist es jetzt einfach viel zu laut. Kinder, ich hab Kopfweh. Was können wir jetzt machen? Ich kann so nicht mehr weiterarbeiten. Und dann fühlen sich die Kinder auch in mich rein, wenn ich mich immer in sie reinfühle. Also das
ist nicht so, dann gehen wir nach Hause. Das ist kein Problem, Frau Lehrerin.
Ja, oder die sagen halt, ja Mensch, super, da machen wir heute was Ruhiges. Also das ist, wie ich mir auch meine Klasse so ein bisschen ziehe. Und natürlich gibt's Klassen, die unglaublich herausfordernd sind, wo ich vielleicht Eltern gegen mich habe, die da nicht mitziehen. Die vielleicht auch zu Hause diese harte Gangart ziehen oder dieses Gegenteil, den Kindern gar keine Grenzen setzen. Weil ich finde, Grenzen sind was ganz, ganz, ganz Elementares, dass so eine offene Art des Lernens überhaupt passieren kann. Weil da hat ganz viel mit Respekt und mit Achtsamkeit gegenseitig zu tun. Das finde ich ganz wichtig. Und viele Eltern sind so ein bisschen erziehungsscheu geworden. Also Erziehung, das Wort mag ich nicht so. Ich sehe eher als dieses Begleiten. Aber für mich heißt Begleiten, ich weiß, was ich da tue und ich nehme dich jetzt mit und mein's wirklich gut mit dir. Und viele spüren das vielleicht gar nicht mehr. Die lesen hier das Buch und da das Buch und hier und Internet und Social Media sagt und dann haben sie kein Bauchgefühl mehr. Die vertrauen dem dann nicht mehr. Mhm. Und dann wachsen Kinder völlig grenzenlos auf. Oder bedürfnisorientiert in seiner Fehlinterpretation. Nämlich, dass ich dem Kind alles durchgehen lasse. Also ich bin auch total bedürfnisorientiert. Finde ich wunderbar. Aber das heißt auch, ich schaue, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Aber nicht, dass mein Kind alles bekommt, was es will. Weil wie soll das im Leben zurechtkommen? Also es sind soziale Wesen, die wir da begleiten wollen. Und das ist, glaube ich, so diese liebevolle Konsequenz ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und damit meine ich jetzt nicht strafen.
Geht denn das auch so nach außen mittlerweile, dass es wieder attraktiver wird, Lehrer zu werden? Weil du hast ja gesagt, ne, also das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen hier und da, dass einfach ein Lehrermangel ist, dass ja immer mehr Quereinsteiger jetzt auch genommen werden, die halt irgendwie Bock drauf haben, wie auch immer. Aber habt ihr da Möglichkeiten, das nach außen zu kommunizieren, dass es einfach attraktiver wird, zu sagen so, ja, okay, dann eigentlich, weil ich habe zum Beispiel neulich hier bei uns auf der Rettungswache einer, der jetzt Notfallsanitäter wird. Und wir kamen so ins Gespräch und er war halt auch schon ein bisschen älter. Und da fragte ich auch, ist das jetzt irgendwie so deine erste Ausbildung? Nee, ich habe erst, weiß gar nicht, was er als erstes studiert hatte, sage ich jetzt mal Maschinenbau, habe ich gemerkt, ist nichts für mich. Und dann habe ich Lehramt studiert und war schon fast fertig und da habe ich gemerkt, ich will mit Kindern nichts zu tun haben. Da hat er dann abgebrochen und jetzt wird er halt Notfallsanitäter. Und deswegen frage ich mich halt, ist das was in der Kommunikation nach außen geht, dass es einfach andere Wege auch gibt? Gut, wenn jetzt einer keine Lust hat auf Kinder, klar, ne, dann wird das auch nicht weiterhelfen, aber dass es wieder attraktiver wird, Lehramt als Beruf in Erwägung zu ziehen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
Ja, also ich hoffe es. Und ich finde auch allein auf Instagram zum Beispiel ist schon ganz, ganz viel, neue Wege sind da sichtbar. Da gibt's eine riesen Community, die den Unterricht öffnen will und nicht im Sinne von jeder macht, was er will. Also auch offener Unterricht wird teilweise so zerlegt zu Unrecht, weil sie dann sagen, da ist keine Struktur. Ich finde, offener Unterricht ist die größte Kunst, die ich als Pädagoge leisten kann. Genau hinzuschauen, was brauchen die Kinder zu welcher Zeit, zu welchem Entwicklungsschritt. Das ist viel schwieriger. Und man darf die Freiheit, die ein Lehrer hat, nicht unterschätzen. Und das ist das, warum mir mein Beruf so unglaubliche Freude macht. Weil ich in meinem Klassenzimmer bin ich selber der Chef. Dadurch bin ich natürlich auch nie fertig. Das darf man nicht, das ist fies, ja. Es gibt beim Lehrer halt einfach dieses Wochenende nicht. Du kommst nicht Freitagmittag nach Hause und hast nichts zu tun. Das gibt's halt leider nicht. Aber da muss ich mich selbst resilient an der Nase packen und sagen, okay, du legst es jetzt weg, du machst jetzt auch mal eine Pause. Weil es gibt immer was zu tun. weil du hast immer Kinder in der Klasse, die dich so herausfordern, dass du dir neue Strategien überlegen musst, dann, dass du korrigieren musst, dass du, die Benotung ist natürlich ein Riesenthema, wo viele sagen, boah, nee, da gehe ich dann nicht ins Schulsystem, weil ich kann das mit dieser Benotung nicht. Und ich sage dann immer, hab doch Mut, ich muss ja dieser Benotung keinen so großen Raum geben. Ich sage meinen Kindern, ich muss Noten geben. Das ist leider, in unserem Schulsystem ist das so, das ist gesetzt. Aber ich muss diese Noten nicht überbewerten, weil du bist viel mehr als deine Note. Dein Innenleben zählt für mich viel mehr als das, was jetzt in diesem Moment auf dieser Matheprobe besteht, zum Beispiel.
Gut, wobei man dann ja ehrlicherweise sagen muss, sobald das zum Schulabschluss geht, Abitur, was weiß ich, was es noch für Abschlüsse gibt, ist es natürlich auch so, dass manchmal dann Noten entscheiden, kriege ich den Studienplatz oder kriege ich vielleicht irgendwie den Ausbildungsplatz oder so. Wobei ich weiß bei Ausbildung nicht, wenn man da schlau ist, dann guckt man sich ja da auch den Menschen an und nicht die Schulnoten, weil das kennt ja jeder noch aus seiner eigenen Schulzeit, ne? Schulnoten sind eigentlich nichtssagend. Es war bei uns echt so. Im Landkreis gab es 3 Gymnasien. Und man wusste, wenn man von unserem runtergeht auf das, was am leichtesten, also das einfachste galt, dann hat man in jedem einzelnen Fach mindestens eine Note besser. Mindestens. War auch so. Ich habe einen gehabt, der hat das gemacht und der war plötzlich in jedem Fach ein besser, ne? Also irre. Und so weiß man das ja auch, dass dann eigentlich auch so ein NC und so, ist eigentlich Blödsinn, ne? Weil auf der einen Schule kriegst du 1-0 Abi hinterhergeworfen, wo ich immer sage, das zu meiner Zeit, das gab es einfach gar nicht. Ja. Niemand. Also selbst die genialsten Köpfe, 1-0, unmöglich, unmöglich. Und heute, wenn du das siehst, da hat das jeder Zweite jetzt übertrieben gesagt.
Also das ist ja, und dann ist es nichts mehr wert.
Ja, alle, die auf 13 könnten, haben 1-0 Abi. Und das ist ja eigentlich in meinen Augen dadurch völlig wertlos.
Genau.
Weil, ich will jetzt nicht sagen, das kriegt jeder, aber es ist halt irgendwie komisch, was da so passiert ist mit den Noten. Und ich beobachte das ja auch immer wieder bei anderen Sachen, weil ich da sehr neugierig bin, was das angeht. Und weil ich zum Beispiel auch so im Umkreis jemanden, der geht fast gar nicht in den Unterricht. Mhm. Zum Teil haben die Lehrer Angst vor dem Herrn und trotzdem hat er ein gutes Zeugnis gekriegt, wo ich sage, wie kann das sein? Der erscheint kaum, ja, schulische Leistungen sind, naja, also der ist nicht auf den Kopf gefallen, aber irgendwie ganz besonders ist das auch nicht, die Performance, und dann kriegt er gute Noten. Und ich weiß halt hier in Hamburg und Umgebung, wo ich ansässig bin, da haben halt viele Lehrer auch die Wahl zwischen, keine Ahnung, der kriegt schlechte Noten, wenn das ein gewisser Kulturkreis ist, gibt es dann was auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, für den Lehrer. Und bei den anderen ist das so, da kommt der Rechtsanwalt, ne, und sagt hier, wieso hat der nur eine 2 gekriegt? Das muss eine 1 sein, ne, und ich verklage dich. Und all sowas, ne. Also ich hätte sogar von einem Kollegen, die Frau ist Lehrerin, da haben sie dann nachgewiesen, dass der im Abitur geschummelt hat, hatte keine Konsequenz, hat trotzdem sein Abitur gekriegt. Aber früher bei uns wäre der durchgefallen, der hat sich erledigt und hast geschummelt.
Genau. Aber da siehst du ja, Noten sind relativ. Also deswegen, Noten ist der, in dem Augenblick hat er diese Leistung abgerufen. Aber wie es ihm in dem Moment ging, ist ja egal. Ja? Also das sieht man ja nicht. Und deswegen sage ich immer, Lernen muss einfach intrinsisch bleiben und nicht extrinsisch motiviert. Weil die Noten sind ja der absolute extrinsische Faktor.
Ja.
Ja, da spielt die Angst rein. Ich will gut sein, ich lerne ganz viel und dann bin ich gut. Oder die Überforderung, naja, wird eine 6. Und dann wird da kein Lernen angestoßen.
Ja. Ja. Bei mir früher gab es ja immer auch noch den Klassenspiegel. Da konntest du ja auch noch gleich sehen. Okay, so und so hatten 1, 2, 3, 4, 5. Bei meiner Tochter gab es das nicht mehr.
So, jetzt gucken wir mal, bevor wir die Hälfte wieder auszahlen mit den Noten. Da war es bei mir mal schon so, habe ich gesagt, na gut, realistisch ist vielleicht das. Und dann ein Heft ausgeteilt, ich habe die Note. Und dann war schon einmal gestrichen. Da habe ich schon gesagt, ach, ich komme nicht mehr. Ne? Also einfach so runtergezählt, ne? Stichlein gemacht innerlich und dachte, super, ne?
Und so sind wir aber konditioniert. Das ist halt so dieser Vergleich. Ja, wir werden halt immer verglichen, statt dass wir uns selber wahrnehmen und sagen, okay, ich muss nur besser sein, als ich es gestern war. Das ist eigentlich der Vergleich mit mir selbst.
Ja.
Wobei ich halt auch mal wieder feststelle, auch jetzt, meine Tochter ist in der 2. Klasse in der Grundschule und auch da gibt es so, weiß nicht, aber ein Elternpaar, weiß ich ganz genau, das Kind wird gedrillt bis zum Abwinken. Ne? Die hat geweint, hat meine Tochter erzählt, die schreiben immer so Mathe-Schnelltests, wo du dann halt, ne, Zeit läuft und stopp, fertig, so, und dann gucken. Und dann hat die Tränen in den Augen, wenn die das nicht komplett durchgeschafft hat. Da fängt die schon an zu weinen, weil da so ein Druck ist.
Na klar.
Ne, und so weiter. Also die Eltern, die schummeln auch viel, ne, und geben, ne, also man muss zum Beispiel hier, die Lehre macht das so, die finde ich extrem toll. Erinnert mich auch viel von dem, was du erzählt hast, an unsere Grundschullehrerin hier, meiner Tochter. Und dann gibt's halt so, die sagt halt, bitte viel lesen üben, auch zu Hause und vorlesen. Und dann hat jedes Kind so ein kleines Heftchen. Und dann sollen die Eltern ankreuzen, dann 15 oder 15 Minuten malt man so Herzchen aus. Oder wenn es mehr war, machst du halt, wenn es 20 Minuten war, 15 und 5. Und dann unterschreibst du als Eltern. Ne? Und, und so viel wie dieser, ich sage jetzt mal geschlechtsneutral, dieser Mitschüler, ja, im Leben liest der nicht so viel. Und da wird dann halt, nur damit die dann, weil die kriegen dann Perlen, an so einer Schnecke, die aushängt in der Klasse, damit die da halt immer weit vorne ist. Ne? Ja. Dann denke ich auch mal so, also...
Ja, aber was mache ich da mit dem Kind?
Also das ist für Druck auch so ein kleines Wesen. Wo soll das enden? Ne? Dann wundern sich die Eltern, wenn das vielleicht später mal depressiv wird, Burnout, in Drogen versinkt oder, wo sie dann irgendwann den Ausweg versucht, daraus zu finden, ne? weil dieser Druck einfach übermächtig wird. Ne?
Ja, und da kommt dann irgendwann das Kontrollthema, weil das Kind dann anfängt so, und jetzt bin ich dran. Und da, also das ist bei uns in Bayern, glaube ich, nochmal eine Nummer krasser, weil unsere Kinder wirklich ab der 4. Klasse werden die ja aussortiert in das dreigliedrige Schulsystem. Und wir haben ab der 3. Klasse zu kämpfen. Also da kommen wirklich Fragen im Elternabend, ob das Kind aufs Gymnasium gehen kann. In der 3. Klasse, wo ich sage,
wir haben... Was gibt es denn sonst noch bei euch? Weil bei uns gibt es halt Gesamtschule und Gymnasium. Also wir haben nur zwei verschiedene.
Und wir haben dreigliedriges. Wir haben Mittelschule...
Real und Gymnasium.
Genau, also Mittelschule heißt die Hauptschule jetzt. Dann Realschule und Gymnasium. Aber ab der 5. Klasse werden die quasi getrennt. Und das ist für die Kinder ein riesengroßer Druck. Das ist wie so das kleine Grundschulabitur. Und gegen diesen Druck müssen wir kämpfen. Und auch unsere Lernschatzkarten sind ein Instrument, dagegen zu kämpfen. Weil ich dann die Noten nicht unbedingt als Vergleich sehe, sondern wie kann ich denn jetzt noch wachsen? Natürlich ist das Ziel, dass die Kinder gute Noten schreiben, weil es geht einem ja besser, wenn man gute Noten schreibt, das ist schon klar. Aber dieses Wie, das ist ja das Wichtige, wie ich das beleuchten kann, wie ich selber einsehen kann, okay, so geht's mir besser. Oder wenn ich jetzt Kaugummi kauen dürfte, dann ginge es mir besser, weil ich so angespannt bin. Ja? Mhm. Oder dass ich zum Beispiel im Einmal-Eins-Check in der Probe, ich konnte es immer, aber in der Probe kann ich es jetzt nicht mehr. Und da arbeiten wir zum Beispiel mit ganz viel Sinnen, dass ich sage, okay, wenn du gut arbeiten kannst, wenn du es einmal eins zu Hause kannst, dann nimm dir einen Duft mit von zu Hause. Ob das jetzt der Schal ist von der Mama oder auch ein kleines Duftöl. Einfach hier auf deinen Pulli drauf und in der Probe riechst du da dran und dann kommt durch diesen Geruch diese Sicherheit in deinen Körper. Mhm. Und das zu wissen, das ist für die Kinder so wertvoll. Das sind so kleine Tricks. Und natürlich sind es Tricks, damit die in Proben auch Leistung abliefern in unserem regulären Schulsystem. Aber so ist es. Ich komme da ja nicht raus. Aber ich kann die Kinder einfach versuchen, optimal zu fördern. Und das klappt auch wunderbar in Regelschulen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Kinder, die keinen Druck aushalten, in einem regulären Schulsystem nur leiden müssen. Das stimmt nicht. Also es gibt viele, viele Lehrkräfte, die Kinder bestmöglich unterstützen. Mhm. Absolut. Aber
ja, es kommt alles muss auch so ehrlich auf. Sein, du musst ja auch Stück für Stück lernen, einen gewissen Druck auszuhalten, ne? Weil so ist ja unser Leben. Ja, wenn du sagen würdest, jeder macht, was er lustig ist, das sehe ich zum Beispiel manchmal kritisch so an freien Schulen, die ich erlebt habe, dass da halt jeder macht einfach das, was er lustig ist und was er will, wo ich dann denke, ja, aber letztendlich, wenn die aus der Schule rauskommen, das ist ja in unserer Gesellschaft in der Regel nicht so, außer ich bin halt so ein Aussteiger und sage sowieso, ich lebe irgendwo im Wald und ernähre mich von meinen Gemüsen, die ich oder Krams, das ich anbaue und so und habe mit der Welt eh nichts zu tun, okay, dann mag das sein oder ich wandere aus nach, was weiß ich, wo vielleicht das nicht so ist, aber ansonsten ist ja einfach hier in unserem Leben immer mal irgendwo Druck, ne? Also Berufsleben und so, also im Privatleben, also ich meine, wer erlebt ein Leben, wo nie irgendwie Druck auf ihm lastet. Ne? Das ist ja, also deswegen denke ich, muss gewisserweise oder darf, vielleicht nicht muss, aber darf auch eine Schule da so ein bisschen vorbereiten. Ne?
Ja, und vor allem Strategien. Wie kann ich denn diesem Druck entsprechen? Wie kann ich denn den Druck ablassen? Was für ein Ventil habe ich denn zum Beispiel, dass der Druck rausgeht? Oder brauche ich vielleicht ein bisschen Druck? Ja, wenn wir gerade so an die Wurzel denken im Design. Manche brauchen den Druck. Also meine eigenen Kinder, die fangen nicht sehr weit vorher an zu lernen, weil die diesen Druck brauchen. Hm. Ich bin immer schon lang vorher vorbereitet, weil ich diesen Druck nicht will. Ja, und das zu wissen ist so schön. Da muss ich mich nicht aufregen und sagen, oh Gott, fang doch an zu lernen 2 Wochen vorher. Da vertraue ich drauf, okay, die wissen, was sie tun. Und das ist so dieses Vertrauen darauf. Mein Kind weiß, wie es lernt. Und ich sage immer, in der Grundschule muss ich mit meinem Kind noch nicht lernen, im Optimalfall. Da wird es so vorbereitet, dass es lernen kann. Und das ist nicht so eine, wirklich wie so Nachhilfe schon in der Grundschule, wo ich sage, dann ist es der falsche Weg, wenn ich die Nachhilfe gebe, um aufs Gymnasium zu gehen. Dann ist es der falsche Weg. Weil dann ist das Kind vielleicht fürs Gymnasium noch nicht da. Das ist noch nicht so weit. Vielleicht in 2 Jahren. Aber das ist eben das ist kein linearer Lernprozess. Lernen ist für mich die Spirale. Also wir haben hier als Leitbild haben wir die Lernspirale bei unseren Lernschatzkarten gewählt, weil für uns Lernen in einer Spirale läuft. Ich kann zu einem Thema immer tiefer einsteigen und immer tiefer einsteigen und nochmal eine Runde drehen und nochmal eine Runde drehen. Und manche Kinder meiner Klasse, die sind schon ganz außen, ja. Und manche Kinder drehen sich immer noch um diesen kleinen Inhalt innen. Aber deswegen haben wir einen kompetenzorientierten Lehrplan, was ich wunderbar finde. Ich muss keine Inhalte mehr lernen, sondern ich lehre Kompetenzen. Das Lernen. Und nicht, das Kind muss jetzt wissen, wie das Ohr aufgebaut ist oder wie das Auge aufgebaut ist, sondern das muss wissen, wie kriege ich denn raus, wie so ein Ohr oder so ein Auge funktioniert. Mhm. Das sind Strategien. Wie kriege ich denn Informationen aus einem Text? Und nicht, es geht jetzt rein um den Inhalt. Und wenn ich da Kinder dafür öffne, und das können Kinder, und Kinder können sehr wohl unterscheiden, macht sie das jetzt, um mich zu ärgern, oder macht sie das, um mich zu fordern? Weil ich finde, auch Kinder müssen gefordert werden. Nicht nur, ich nehme dich jetzt mit und bloß keine Stufe weiter, sondern komm, ich gehe mit dir die nächste Stufe. Und nicht diese Stufe der Angst, dass man dann noch 2 Stufen hochgeht. Nee, das Kind ist da und komm, ich nehme dich mit, ich helfe dir, ich nehme dich an die Hand. Das ist mein Job. Und ich gebe dir die Strategien und vielleicht die Materialien an die Hand, wie du selber mit mir die nächste Stufe kriegst. Und das finde ich total wertvoll. An neuen Unterrichtsformen. Ja, ich bin zum Beispiel totaler Cura-Modell-Fan seit vielen Jahren, wo man einen gemeinsamen Input erstmal macht. Der Lehrer, man trifft sich im Kreis und dann gehen wir irgendein Thema an. Und sobald die Kinder das verstanden haben, schwirren die dann aus und arbeiten ganz allein weiter. Und ich sitze dann einfach mit den paar Kindern so lange im Kreis, bis der letzte Groschen gefallen ist. Und alle anderen arbeiten weiter. Und wer es nicht versteht, kommt einfach wieder in diesen Kreis. Mhm. Also nicht, ich erkläre was, eine halbe Stunde lang und kritzel an der Tafel irgendwas mit, die Kinder malen irgendeinen Hefteintrag ab, das bringt ja alles nichts. Mhm. Das ist ja für mich tote Lernzeit. Das können sie zu Hause machen. Gebe ich denen Kopie von dem Hefteintrag und dann sollen die den halt abmalen. Das ist ja nichts anderes als malen. Mhm. Schwache Kinder können nicht gleichzeitig denken, malen, schreiben, das funktioniert nicht. Mhm. Und da, so weit kann sich der Unterricht einfach ändern, sodass es mir selber auch besser geht.
Super interessant. Ja. Sag doch mal, liebe Michi, wo kann man dich kontaktieren? Wo kann man vielleicht auch diese Lernkarten kriegen, wenn man jetzt sagt, das ist alles so interessant, damit will ich mal an unsere Grundschule gehen, wo mein Kind gerade ist oder keine Ahnung, an irgendeine andere Schulform oder möchte denen dann auch sagen, dem Direktor hier, guck doch mal, kontaktier doch mal diesen Menschen, vielleicht können wir uns da positiv verändern hier in der Schule. Wie kommt man an dich ran?
Genau, also wir haben einen Verein gegründet, einen gemeinnützigen Verein für individuelle Bildung. Mhm. Und wir heißen die Lernschatzakademie e.V. Mhm. Und man kann uns einfach kontaktieren über unsere Homepage www.lernschatz-akademie.de. Mhm. Und wir bieten zum Beispiel an, dass wir Online-Workshops geben. Für Lehrer ist jetzt dann bald einer am 13. April. Wo wirklich speziell nur Lehrer dazukommen. Oder man kann uns natürlich buchen für Fortbildungen in der Schule, wenn es in unserer Nähe ist. Also ich kann jetzt nicht nach Hamburg fahren, leider, obwohl ich Hamburg sehr liebe. Aber wir sind, eine ist auch von uns, eine sitzt in Berlin zum Beispiel. Also wir sind schon in Deutschland auch gut verteilt. Mhm. Und man kann aber auch mit den Lernschatzkarten an sich gut alleine arbeiten. Wir sind gerade dabei, auch ein Praxisbuch zu schreiben, wo man noch mehr Beispiele hat, wie man das umsetzen kann. Mhm. Da brauchen wir aber noch ein bisschen. Aber mit den Lernschatzkarten allein kommt man auch schon weit.
Seid ihr denn noch offen für andere Lehrer, die sagen, oh ja, das ist interessant, da möchte ich mithelfen?
Absolut, absolut. absolut. Oder wenn jetzt jemand sagt, man ist ein Lerncoach und kann sich vorstellen, da mit uns irgendwie in Kooperation zu gehen, super gerne, weil unser Ziel ist wirklich, dass diese Karten in die Welt kommen.
Na klar.
Dass das Kind wieder in den Mittelpunkt kommt und diese Vision, dass sich Kinder selber kontrollieren können, dann brauchen die einfach keine äußere Kontrolle. Oder viel weniger äußeren Kontrolle. Und dann, das ist so ein guter Teufelskreis auch irgendwo, ja. Weil wenn ich meinen Kindern lerne, sich selbst zu regulieren, dann habe ich selber als Lehrer wieder ein bisschen Luft und dann ist dieser Beruf so anstrengend, wie er ist, aber nicht mehr so überfordernd, wie er oft ist. Also es ist für Erwachsene, deswegen ist es ein Projekt für Erwachsene und Kinder.
Sehr schön.
Weil der Lernschatz, den haben wir ja alle in uns drin.
Ja. Super.
Und da vielleicht wieder die Kurve zum Human Design. Es ist, wir haben gesagt, wir gehen drüber hinweg, weil wir sind alle durch unterschiedliche Erfahrungen zu diesem Wissen quasi gekommen und haben viel, viel ausprobiert. Und da steckt ganz, ganz viel unterschiedliches Wissen in den Karten drin. Und nicht nur, ich bin jetzt der und der Typ, also muss ich so lernen. Ja, also das ist keine Eisenbahnschiene, die sagt so, ich bin der Typ und ich lerne jetzt nur auditiv. Ich lerne jetzt nur visuell. Ich lerne jetzt nur so. Nee. Also wir machen da alles auf und sagen, probier doch mal aus, was für dich am besten klappt. Und vielleicht klappt morgen was anderes. Hauptsache, lernen ist wieder was neugierig macht, was Freude macht, was wirklich Spaß macht.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Ja. Ich danke dir vielmals, auch wenn wir noch stundenlang quatschen könnten. Gar keine Frage, es gibt bestimmt auch mal eine neue Episode dazu, weil das aus meiner Sicht auch ein so wichtiges Thema ist, was unbedingt raus muss in die Welt. Aber wir danken dir. Ich habe wieder viel gelernt. Total toll. Und wir werden das alles in den Shownotes verlinken. Bitte, 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 alle, die das hier sehen und hören, teilt das. Gerade an Menschen, die Kinder haben, gerade an Menschen, die im Schuldienst sind, die vielleicht auch frustriert sind, die neue Perspektiven brauchen. Teilt das mit der ganzen Welt. Ich sage schon mal danke. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, fröhliche Grüße. Tschüss.
Tschüss.
Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
www.identity-upgrade.de und
www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.
Free audio post-production by Alphonic.com.